Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe jetzt die Aufgabe, dir in unter 15 Minuten die wichtigsten Steuerhacks für Immobilieninvestoren zu erklären und natürlich werde ich das schaffen. Geht los!
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also, was ist der erste Hack als Immobilieninvestor? Die Entscheidung für die richtige Struktur. Ich mache einen großen Rahmen über meine Immobilienstruktur und sage, alles, was steuerliche Verluste bringt, packe ich ins Privatvermögen. Alles, was steuerliche Gewinne bringt, packe ich in ein Gesellschaftsvermögen. Was bedeutet das für mich? Immobilien, wo Abschreibung und Zinsen höher sind als die Miete, zum Beispiel bei Denkmalimmobilien oder Sanierungsobjekten, die kaufe ich privat, um meine private 42%ige Steuerlast zu optimieren. Immobilien, wo genau diese Rechnung zu einem positiven Ergebnis kommt, die kaufe ich in meine Firmenstruktur. Und somit schaffe ich es, Gewinne bei nur 15% Steuern zu besteuern, Verluste aber bei 42% gegen meine Steuerlast zu rechnen. Außerdem muss man sich ab einer gewissen Größe über eine Holding Gedanken machen. Wann überhaupt ist eine Holding relevant für dich als Unternehmer? Es gibt im Grunde genommen drei Beweggründe, eine Holdingstruktur zu gründen. Die Holding ist ja eine Kapitalgesellschaft und sie darf andere Kapitalgesellschaften steuerfrei verkaufen. Wenn du also deine Unternehmensstruktur in einer GmbH hast, als Form der Kapitalgesellschaft, und du denkst, dieses Geschäftsmodell könnte so erfolgreich werden, dass ich diese gesamte GmbH irgendwann steuerfrei verkaufen kann, dann brauchst du natürlich eine Holding oben drüber, denn dann ist der Riesenverkaufsgewinn steuerfrei. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, der hat eher was mit Haftung zu tun. Stell dir vor, in deiner GmbH oder in deinem Einzelunternehmen hast du ein Problem, ein Mitbewerber verklagt dich, eine Insolvenz droht, was auch immer. Ein Arbeitnehmer verletzt sich, weil du deine Brandschutzbelehrung nicht richtig ausgeführt hast. Irgend sowas. Wenn du das als Einzelnehmer machst, ist dein gesamtes Vermögen in Gefahr. Machst du das aber in einer GmbH, dann bist du als Gesellschafter grundsätzlich von diesem Risiko getrennt. Deshalb reden wir von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Allerdings ist das gesamte Vermögen deiner GmbH dann wieder im Risiko. Du müsstest es dir also ausschütten auf die private Ebene, um die Liquidität aus deiner GmbH rauszunehmen und das Vermögen aufs Privatvermögen zu transferieren. Dafür zahlst du aber 25% Ausschüttungsbelastung. Deshalb kann eine Holding total viel Sinn machen. Dann nämlich schüttest du das Geld in die Holding aus. Die Holding zahlt aber auf eine Ausschüttung nur 1,5% Steuern. Auch hier hast du zwischen den Gesellschaften eine Haftungsbarriere. Lass es mich mal so nennen. Das bedeutet, du schüttest das Geld aus dem Risiko aus in die Holding, aber eben nicht ins Privatvermögen. Das führt dazu, dass du nicht 25%, sondern nur 1,5% Steuern zahlst. Du kannst also über eine Holdingstruktur dein Risiko steuerlich optimieren, indem du sagst, ich nehme das Geld aus der Risikogesellschaft raus und bewege es in eine Struktur, wo mich die Transaktion des Geldes keine Steuern kostet oder nur 1,5%, aber wo das Geld trotzdem in Sicherheit ist. Ja, und was ist jetzt der dritte Grund für eine Holding, wirst du dich fragen. Der dritte Grund sind aus meiner Sicht Co-Investments. Denn wenn du ein Investment mit einem Co-Investor machst und ihr habt jeder 50% einer GmbH und die GmbH ist super erfolgreich, dann könnte es sein, dass du das Geld ausschütten willst, dein Co-Investor nicht, weil man sagt, okay, du brauchst das Geld privat, dir ist auch egal, dass du darauf nochmal 25% Steuern bezahlst. Dein Co-Investor sagt aber, ich brauche das Geld gar nicht privat. Warum soll ich auf eine Ausschüttung 25% Steuern bezahlen, die ich gar nicht haben möchte? Und dann ist der Streit vorprogrammiert. Wie löst man das? Indem jeder eine Holding oberhalb seiner GmbH hat und dann passiert was? Jeder kann das Geld steuerfrei in seine eigene Holding schütten und kann sich dann selbst überlegen, nehme ich es raus, nochmal 25%, lasse ich es drin, keine Steuer. Also der dritte Grund für die Holding ist das Co-Investment. Grund Nummer 1 war der steuerfreie Anteilsverkauf. Grund Nummer 2 war das Risiko. Drei Gründe für eine Holding. Wenn einer davon bei dir greift, dann solltest du dir über eine Holdingstruktur Gedanken machen. Der dritte Hack ist die 15% Grenze bei neuen Immobilien. Stell dir vor, du kaufst eine Immobilie, die sanierungsbedürftig ist. Das Gesetz sagt, du darfst nur 15% der Gebäudeanschaffungskosten, also nicht mal auf den Teil des Grund und Bodens, in die Immobilie investieren, um diese Sanierungsmaßnahme noch sofort steuerlich absetzen zu können. Überschreitest du die 15% nur um einen einzigen Euro, musst du die gesamte Sanierungsmaßnahme auf viele, viele Jahre der Nutzungsdauer der Immobilie verteilen. Im schlimmsten Fall 50 Jahre. Das heißt, du kriegst jedes Jahr nur 2% der Sanierung durch eine Steuererstattung kompensiert. Wie kann man das lösen? Hier gibt es zwei Sachen, die du unbedingt beachten solltest. Die erste Möglichkeit ist, bitte teile im Kaufvertrag Grund und Boden und Gebäude auf. Hier hast du die Möglichkeit, den Gebäudeanteil zu deinen steuerlichen Gunsten etwas zu erhöhen, sodass du gleichzeitig auch die 15%-Grenze mit erhöhst. Das geht aber nur, wenn du in den Kaufvertrag reinschreibst, das ist der Anteil des Gebäudes und das ist der Grund und Boden. Wenn das auch nicht reicht, hilft nur Trick 17. Denn der Bundesfinanzhof sagt, die 15%-Grenze beginnt erst mit Anschaffung der Immobilie. Die Immobilie schaffst du dann an, wenn der wirtschaftliche Übergang, auch genannt Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten, erfolgt. Wann geschieht der? Viele denken, das passiert automatisch mit der Kaufpreiszahlung, aber im Kaufvertrag kann das völlig unabhängig davon bestimmt werden. Das heißt, du kennst den Verkäufer vielleicht, ihr seid gut miteinander, du sagst Folgendes. Lieber Verkäufer, ich kaufe in dir jetzt eine Immobilie, ich zahle dir auch schon gerne den Kaufpreis, aber bitte, lass uns Übergang von Besitz, Nutzen, Lasten erst 6 Monate später machen. Das hilft dir, in den 6 Monaten zu sanieren und alles, was du vor Übergang Nutzen, Lasten machst, wird nicht in die 15%-Grenze fallen. Das heißt, du kannst auch eine größere Sanierung machen und kannst das als vorweggenommene Werbungskosten für deine künftige Immobilienvermietung sofort steuerlich absetzen. Was dir auch hilft, ist die Nutzungsdauerverkürzung. Laut neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann dir jeder Sachverständige eine verkürzte Nutzungsdauer bescheinigen. Früher war es so, dass man ein umfangreiches Bausubstanzgutachten brauchte. Das war nicht nur sehr teuer, sondern auch die Ergebnisse waren nicht besonders gut. Jetzt kann dir ein Gutachter die Nutzungsdauer, die vom Gesetzgeber mit entweder 40 Jahren, 50 Jahren oder 33 Jahren bestimmt wird, auf 20, 15, vielleicht sogar 8 Jahre, wenn du ganz viel Glück hast, bescheinigen. Was bedeutet das? Du setzt diese Immobilienaufwendung, diese Absetzung für Abnutzung, die setzt du auf eine viel kürzere Nutzungsdauer an. Das spart dir massiv Steuern. Ich habe das am eigenen Leib ausprobiert und muss sagen, die Steuerersparnis ist um ein Vielfaches höher, was mich die Gutachten gekostet haben. Deshalb solltest du dir auch für bereits bestehende Immobilien, die du vielleicht schon ein paar Jahre hast, noch solche Gutachten besorgen. Die kannst du in der ersten noch offenen Veranlagung steuerlich noch ansetzen. Und jetzt wollen wir das Thema und das vorherige Thema noch mal schnell kombinieren. Nehmen wir an, du hast ein Nutzungsdauergutachten und hast dann erst saniert. Der normale Mensch würde jetzt denken, nach dieser Sanierung kann doch dieses Gutachten für diese vormals alte, abgeranzte Mobil nicht mehr gelten. Doch, das ist möglich, denn das nennt sich Selbstbindung der Verwaltung. Die Finanzverwaltung hat das selbst in die Richtlinie 7.4 Absatz 9 Satz 2 reingeschrieben. In den Fällen der verkürzten Nutzungsdauer ist die verkürzte Nutzungsdauer auch auf die nachträglichen Herstellungskosten, also die größeren Sanierungen, anzuwenden. Wenn du also die 15%-Grenze überschreiten wirst und es kommt zu diesen nachträglichen Herstellungskosten, kannst du trotzdem über die Nutzungsdauerverkürzung dafür sorgen, dass du diese Herstellungsmaßnahme nicht über 50, 40 oder 33 Jahre abschreiben musst, sondern dann eben über die verkürzte Nutzungsdauer. Der nächste Hack ist die altbewährte Ehegattenschaukel und es macht mir immer wieder Spaß, die dir hier näher zu bringen. Was ist zu tun? Ehegatten sollten Immobilien immer allein verkaufen, denn ich bin ein großer Fan davon, Immobilien nach 10 Jahren zu verkaufen. Und es muss definitiv jede Immobilie nach 10 Jahren verkauft werden. Ich erkläre dir, warum. Wir wollen gar nicht so darüber reden, die an fremde Dritte zu verkaufen, sondern innerhalb der eigenen Familie. Wir wollen uns nicht fragen, wie kriege ich die Abschreibung gehoben, wenn wir die Immobilie gemeinsam gekauft haben als Ehegatten, sondern ich möchte dir empfehlen, dass nur ein Ehegatte immer eine Immobilie kauft, damit man die nach 10 Jahren an den anderen Ehegatten verkaufen kann. Warum müssen das Ehegatten sein? Damit wir hier keine Grunderwerbsteuer haben. Geht übrigens auch zwischen Verwandten in gerader Linie. Kinder, Eltern, Enkel, Großeltern, wer in gerader Linie verwandt ist, zahlt auch keine Grunderwerbsteuer. Das gilt aber nicht für die Seitenlinie, also unter Geschwistern würde das, was ich jetzt gerade erzähle, nicht funktionieren. Wir bleiben bei den Ehegatten. Ein Ehegatte hat die Immobilie gekauft für 500.000 Euro. Da müssen wir den Grund und Boden abziehen. Er konnte bisher auf 400.000 Euro mal 2% abschreiben. Das sind 8.000 Euro Abschreibung. Nach 10 Jahren fragt man sich, wir haben zwei Probleme. Wir haben kaum Liquidität in der Familie, trotz eines hohen Immobilienwertes. Und das Zweite ist, wir schreiben immer noch auf die alte Abschreibungsbemessungsgrundlage von 400.000 Euro ab. Aber hier kommt die Idee. Zum Glück hat der Mann, der damals die Immobilie gekauft hat, jetzt auch eine Frau. Und die Ehe muss noch nicht 10 Jahre bestanden haben, übrigens, um die Ehegattenschaukel zu machen. Nur die Immobilie muss man 10 Jahre haben. Der Ehemann verkauft jetzt an die Ehefrau für 1 Million. Er hat nämlich die Immobilie schön entwickelt und die ist jetzt generell von der normalen Wertsteigerung auch viel mehr wert. Jetzt, wenn wir das Verhältnis Grund und Boden und Gebäude beibehalten, hat die Frau eine Abschreibungsbemessungsgrundlage von 800.000 Euro. Ich habe wieder 20% für den Grund und Boden abgezogen. 800.000 Euro mal 2% Abschreibung sind aber schon 16.000 Euro Abschreibung, die ich jährlich Geld machen kann. Er bisher 8, sie nun 16. Die Immobilie ist immer noch dieselbe. Die ist immer noch in der gleichen Familie. Sie wird immer noch auf der Anlage V&V in der gemeinsamen Ehegattenveranlagung abgegeben. Aber wir können jetzt einen doppelten Abschreibungswert eintragen. Und das Konstrukt ist sogar noch viel weiter optimierbar. Die Frau kann sich dafür natürlich selbstverständlich ein Darlehen von der Bank aufnehmen und hat jetzt die Möglichkeit, ihrem Mann den Kaufpreis von 1 Million auszuzahlen. Das bringt neue Liquidität in die Familienkasse für weitere Investments und man hat daneben noch die höhere Abschreibung. Stell dir aber vor, die Frau bekommt gar nicht 1 Million von der Bank, sondern nur 800.000 Euro. In Höhe der Differenz, die 200.000 Euro, kann der Mann sogar sagen zu seiner Frau, Liebling, Kaufpreis 1 Million, aber die 200.000 Euro, die kannst du mir erstmal schulden, die brauche ich jetzt nicht sofort. Wenn wir das Darlehen noch fremdüblich ausgestalten, dieses Verkäuferdarlehen, das heißt, die Konditionen passen zu den Zinsen, dann kann die Frau im Rahmen ihrer Vermietung die Zinsen sogar im Rahmen der Immobilieneinkünfte mit absetzen, gemeinsam Spitzensteuersatz bei 42%. Der Mann hat aber auf die Einkünfte nur 25% Steuersatz, weil es bei ihm Kapitaleinkünfte sind. Wie gesagt, dass dieses Steuersatzgefälle funktioniert, braucht es ein fremdübliches Darlehen. Lasst euch also ein Angebot von der Bank machen, wie die Bank das ausgestalten würde und baut das dann im Rahmen eures Verkäuferdarlehensvertrags nach. Eines meiner Lieblingsthemen, was aber im Allgemeinen sehr zu kurz kommt, was aber einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf die Immobilienbesteuerung im Rahmen der Kurzzeitvermietung. Das ist ganz wichtig, vermiete immer mit Umsatzsteuer, beziehungsweise, wenn dein Mieter ein Unternehmer ist, vermiete immer mit Umsatzsteuer. Warum? Weil du dann aus allen Kosten, die du hast für die Immobilie, vielleicht sogar der Bau, vielleicht eine größere Sanierung, laufende Aufwendung, kannst du die Vorsteuer ziehen. Wenn du also an einen anderen Unternehmer vermietest, und optierst, die Option ist ohnehin nur zugelassen, wenn du, wenn der Mieter, der Unternehmer ein umsatzsteuerpflichtiger Ausgangsumsatz hat. Das heißt, er merkt die Umsatzsteuer gar nicht, denn er zieht sie als Vorsteuer vom Finanzamt zurück. Für ihn ist das ein Nullsummspiel, aber für dich kann das erhebliche Auswirkungen haben, weil du aus deinen Eingangsleistungen die Vorsteuer ziehen kannst. Und das ist enorm. Das kann sich um mehrere 10 oder 100.000 Euro handeln, wenn du die Immobilie beispielsweise neu gebaut hast. Und dieselbe Überlegung solltest du auch anstellen, wenn du sowieso mit Umsatzsteuer vermieten müsstest, weil du Kurzzeitvermietung machst an wechselnde Gäste oder Monteure. Auch hier solltest du überlegen, ob du 7% Umsatzsteuer von deinen Gästen verlangst, was dich berechtigt, 19% Vorsteuer aus Eingangsleistungen zu ziehen. Ja, und last but not least, niemals vererben. Im Steuerrecht wollen wir immer mit warmen Händen geben. Erstmal kann man damit die Immobilienübertragung viel besser strukturieren, viel einfacher gestalten. Und auch wenn die Eltern an die Kinder die Immobilien übertragen, sollte es nicht auf den Todesfall dann ankommen, denn dann kann das Kind auch nur die geringere Abschreibung vornehmen, die die Eltern mal bezahlt haben, also den Kaufpreis, den die Eltern bezahlt haben. Denn im Fall einer Erbschaft werden keine stillen Reserven gehoben. Es nennt sich die sogenannte Fußstapfentheorie. Man übernimmt einfach die Werte der Eltern und das macht weder dem Kind Spaß noch den Eltern. Lieber zu Lebzeiten die Immobilie verkaufen, vielleicht über eine Rente und Verkäuferdarlehen die Eltern auszahlen, vielleicht aber auch die Immobilie einfach abkaufen und die Eltern haben dann eine größere Summe Geld zum Leben. Wichtig ist, dass für alle kommenden Generationen jetzt die Abschreibung schon mal ein ganzes Stück weiter oben ist, nämlich auf Basis des Kaufpreises. So, das müssten jetzt knapp 15 Minuten gewesen sein. Ich hoffe, da war für jeden etwas dabei, vielleicht auch mehreres. Ich freue mich, wenn ihr mir vom Umsetzen berichtet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch einen weiteren Tipp habt oder ob ihr Fragen habt. Wir sehen uns.